Der wildeste Dartstag des Jahres steht unmittelbar bevor. Die Vorschau auf die UK Open gibt es jetzt hier bei Checkout. Plus es gibt noch einen Rückblick auf die vergangene Dartswoche. Das war ein wilder Ritt von Gervin Price über Stephen Bunting, von Robin Basino bis hin zu Luke Littler, über die es jetzt alle zu sprechen gilt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Dartsline.de Podcast mit einer neuen Folge. Und ich mache das große Comeback jetzt sozusagen, nachdem ich in einem Land war oder in Ländern war, die von Darts sehr, sehr weit entfernt sind. Freue ich mich sehr jetzt natürlich über den Umschwung, über den Kaltstart, nachdem ich gerade frisch aus dem Flieger gekommen bin, noch ein bisschen mit Jetlag. Freue ich mich sehr jetzt hier auf die ganz normale Podcast-Folge über die ganz normale Darts-Welt. Und mein Kollege Micha Wattenberg ist natürlich zugeschaltet. Ich freue mich, dich erstmal zu sehen und vor allen Dingen auch zu hören. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist, dass du heile zurückgekommen bist vom anderen Ende der Erde. Ich freue mich natürlich, dass wir beide jetzt hier wieder ganz normal, im ganz normalen Wahnsinnsrhythmus hier gemeinsam podcasten können. Hattest du denn einen schönen Urlaub?
Ja, war ein sehr, sehr schöner Urlaub, war sehr, sehr vielseitig. Also ich habe Uruguay, einen Teil von Argentinien, einen kleinen Teil von Argentinien, einen größeren Teil hatte ich aber auch schon gesehen und Brasilien besucht mit meiner Frau. Und es war ein großartiger Urlaub, weil wir vor allen Dingen natürlich auch großartige Natur gesehen haben. Vor allen Dingen Iguazu, falls man es kennt, ist ja so ein Naturwunder der Erde, die Wasserfälle. Atemberaubend, aber dartstechnisch ist die Region wirklich, also man könnte nicht weiter von Darts entfernt sein als in Südamerika. Also das habe ich bei meiner ersten Südamerika-Reise schon erlebt und jetzt bei der zweiten genauso. Also mit Darts hat da natürlich niemand irgendetwas zu tun, muss man so klar sagen. Denn Jesus Rubens Salate, wir wissen es alle, der argentinische WM-Qualifikant, der Debütant aus dem Vorjahr, der lebt ja auch in Spanien.
Ja, aber dann konntest du doch mal richtig schön abschalten. Knapp über zwei Wochen bist du mal richtig hier von dem ganzen Wahnsinn weggekommen und hast dir dann ja auch einen guten Zeitpunkt ausgesucht, jetzt wieder zurückzukommen und dann jetzt hier gleich wieder ins kalte Wasser zu springen, voll mit den UK Open reinzugehen.
Und tatsächlich war es ganz lustig. Wir haben im Auto, wir hatten einen Mietwagen in Uruguay und wir haben im Auto die Folge, die du gemacht hast mit Joshua Herrmann gehört und wir waren so auf so einer Ruckelpiste und mussten tatsächlich dann Bluetooth die Verbindung sehr, sehr laut stellen, weil man ansonsten nicht so viel gehört hätte. Aber das war auch eine sehr besondere Erfahrung über Pro-Tour-Events, 3 bis 4, glaube ich, müssten es gewesen sein, die Informationen dann so aus erster Hand wirklich im Podcast zu erfahren, weil ich ja nicht mal die Ergebnisse zu dem Zeitpunkt wusste. Also ich hatte zumindest mal irgendwie erfahren, wer jetzt die Turniere gewonnen hat, aber ansonsten ja gar nichts. Und dementsprechend war das eine ganz schöne Erfahrung, auch generell sehr viele Darts-Podcasts, die waren dann doch relativ wichtig, die dann irgendwie so zu hören. Also neben unseren Folgen natürlich auch die Kollegen von Shortleg verfolgt, Darts auf die 1 verfolgt und Tops, Tops, Tops. Also dementsprechend Darts-Podcast-technisch bin ich da ganz gut gefahren.
Ja, da warst du auf jeden Fall gut versorgt und die Kerninfo, die jetzt bei mir hier so raus hängen bleibt, die Quintessenz, die ich ziehe, ist, du hast dich von Joshua Herrmann im argentinischen Hinterland schön anschreien lassen, während du mit dem Auto unterwegs warst.
Ja, Uruguay statt Argentinien in dem Fall, Uruguay. Aber ja.
Ja, sorry, komm hier schon durcheinander.
Alles also. Gut, kann man auch mal, aber ja. Also wer Reisetipps braucht für Südamerika, Insider-Tipps, der ist bei mir in der richtigen Stelle. Ja, jetzt habe ich da ein bisschen was gesehen.
Wunderschön mit Kevin Schulte.
Genau, genau.
Im WDR.
Und Uruguay ist vor allen Dingen ein Land, also das hat noch nicht so viele Touristen gesehen. Aber durchaus eine Reise wert. Also die ganz großen Highlights gibt es nicht, aber es gibt viermal mehr Kühe und Rinder als Menschen in dem Land. Aber es gibt vor allen Dingen sehr viel weite Flächen. Es gibt sehr viele Menschen, die mit Mate in der Hand herumlaufen, genauso in Argentinien auch. Lustigerweise in Brasilien macht man das nicht, da trinkt man Mate eher zu Hause, habe ich gelernt während des Aufenthalts dort. Also das jetzt nochmal so ein paar Randnotizen.
So eine Reise nach Südamerika, die ist aber ja auch relativ teuer. Das ist ja anders als so ein Patreon-Abo, ne?
Sehr gute Überleitung. Man könnte denken, wir hätten das so abgestimmt. Haben wir wirklich nicht. Also, Patreon gibt es schon für 3,57 Euro im Monat und dort bekommt ihr jede Woche, fast jede Woche, muss man fairerweise sagen. Aber in den normalen Premier League Wochen gibt es dann eine zweite Folge, die ihr dort exklusiv hören könnt in voller Länge, wo wir dann mit einem Gast über den jeweiligen Premier League Spieltag am Donnerstagabend sprechen und mit dem jeweiligen Gast aber auch über seinen bisherigen Weg im Dartsport sprechen. Du hast mit Sebastian Stute eine Folge exklusiv aufgenommen und ich davor mit Yannick Müller, dem Minigolf Weltmeister und Europameister. Und jetzt in dieser Woche wird es eine weitere Folge geben. Die allerdings gibt es auch im freien Feed, denn wir werden es ja weiterhin so handhaben, dass die erste zusätzliche Folge dann in einem Monat auch jeweils im freien Feed veröffentlicht wird. Also da nochmal der Hinweis, wer noch mehr Checkout hören will, wer die maximale Checkout-Dröhnung haben will, der ist bei Patreon an der perfekten und einzig richtigen Adresse.
Ja, für alle, die noch auf der Suche sind nach einer noch höheren Checkout-Quote, gibt es dann eben noch Patreon. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ebenso auch noch die Links zu Discord, Instagram, Twitter, TikTok, all unseren Social-Media-Kanälen. Gerne einmal dort vorbeischauen. Dann gibt es noch den Link in den Shownotes in der Folgenbeschreibung zum Sport1 Darts Newsletter, zu unserem Partner dartsline.de und noch weiteres. Also schaut gerne einmal dort vorbei. Und damit können wir dann jetzt auch inhaltlich in die Folge reingehen und müssen kurz erstmal mit dem starten, was jetzt wirklich schon ein bisschen zurückliegt, aber das wollen wir hier natürlich auch nicht unbehandelt lassen. Die Players Championship Turniere 5 und 6, eine Woche ist es mittlerweile her, aber auch das haben wir hier ja noch nicht besprochen. Das war nach der Folge, die ich mit Jan aufgezeichnet habe, hat aber eine sportliche Relevanz, gerade wenn wir dann jetzt nochmal über die Form sprechen für die UK Open und weiteres. Bei diesen beiden Turnieren sind am Ende Ross Smith und Gervin Price in Leicester die beiden, die triumphieren. Wie viel hast du denn so dann im Hinterland, im Dschungel von diesen Turnieren verfolgen können?
Bildlich überhaupt gar nichts, aber dank einer eSIM, die es dann möglich macht, dann für relativ okayes Geld dann zumindest mobile Daten zu haben, habe ich auch, wenn das Hotel WLAN mal gestreikt hat, habe ich zumindest dann die Möglichkeit nutzen können und mir die Ergebnislisten so ein bisschen angeschaut bzw. überflogen und ich habe gesehen, dass wir mit Ross Smith und Gervin Price so zwei klassische Players Championship Sieger einfach bekommen haben. Wenn wir uns jetzt anschauen bei Players Championship 5 spielt der Smudger dreimal 100 plus, gewinnt gegen Justin Hood, Cor Dekker, Michael Smith, Nico Springer, Dave Chisnell, Karel Sedlacek und im Finale gegen Chris Doby. Da klingt das jetzt nicht nach einem total überraschenden Tag. Und bei dem Folgetag, den Gervin Price für sich entscheidet, auch nicht. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Also du hast hier jetzt, muss ich fairerweise sagen, ja den Hut auf, weil ich nicht so viel gesehen habe, um nicht zu sagen gar nichts, sondern nur Ergebnisse studiert diesmal.
Ja, ich habe ein bisschen mehr gesehen als du, aber ich war ja auch im Urlaub. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich hier den ganzen Tag nur Players Championship Turniere verfolgt habe, aber du siehst es schon.
Ich dachte, ganz dafür
richtig machst
du Urlaub, damit du endlich mal den ganzen Tag genau hast, um unter der Woche Players Championships zu verfolgen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, mit 30 Urlaubstagen dann 34 Turniere zu schauen. Ich brauche die 30 Urlaubstage und 4 Krankmeldungen, genau um diese Turniere alle verfolgen zu können. Nein, kleiner Scherz, aber auch Gervin Price wirklich ein klassischer Sieger hier auf der Pro Tour, wie Ross Smith auch. Gervin Price siegt über Christo Reyes, Mike Kuivenhoven, Lukas Wenig, Scott Waites, Kevin Dutz, Johnny Clayton und im Finale Andrew Gilding. Also Andrew Gilding hier mit einem weiteren Pro Tour Finale. Gilding ist damit der Spieler mit den meisten Pro Tour Finals ohne einen Titel. 7 Finals hat er bereits gespielt. 0 Titel gewonnen. Ich glaube, wenn er die UK Open nicht gewonnen hätte, würden wir auf diese Statistik auch nochmal anders schauen und die präsenter hervorheben. Muss man sagen, hinter Gilding in dieser Statistik kommen Gabriel Clemens, Ricky Evans und Wayne Jones, allesamt mit 6 Finals noch ohne Titel. Und da bei denen ist eben der große Unterschied, dass sie ja diesen Bann haben nicht durchbrechen können mit irgendeinem Major-Turnier. Ja, man muss sagen, Gervin Price macht's halt auch wirklich gut, ne? Also fast 103 Punkte im Tagesschnitt bei seinem Turniersieg, damit wirklich zwei Klassiker. Und wer mir wirklich gut gefällt, den hattest du eben gerade schon einmal beim Triumph von Ross Smith genannt, ist Chris Dobie. Der setzt seine gute Form weiter fort von den ersten Turnieren der Saison, sowohl Players Championship als auch die erste European Tour, hat jetzt hier ein weiteres Finale und was mir natürlich ein bisschen wehgetan hat, ne? Bei Players Championship Turnier Nummer 6 spielt er 111 Punkte im Schnitt gegen Max Czerwinski. Ich weiß noch, dass ich, als ich dieses Spiel auf Dart Connect verfolgt habe, in einem viel zu überfüllten Skibus stand, mit den Skiern in der einen Hand und in der anderen Hand das Handy mit Dart Connect, und ich konnte es kaum glauben, als Chris Dobie mit, 3-11 Dartern gestartet ist. Absoluter Wahnsinn.
Ja, Chris Dobie hat eine überragende Frühform in dieser Players Championship Saison. Muss natürlich jetzt schauen, dass er früher oder später auch mal wieder einen tieferen Run bei einem Major-Turnier erlebt. Vielleicht die UK Open jetzt zur richtigen Zeit. Auch das richtige Turnier mit ein bisschen Losglück vielleicht, den absoluten Top-Nasen da entgehen. Kann Chris Dobie jetzt ein Spieler sein, der da vielleicht in ein Halbfinale geht? Würde ich ihm zutrauen. Also die Form hat er, die Floor-Form, die hat er aber sowas von. Also da muss man ja fast sagen, Chris Dobie vielleicht sogar der beste Spieler dieser ersten 6 Turniere, wenn man jetzt so all in all das Ganze betrachtet. Ja, jetzt gewinnt er hier jetzt nicht einen weiteren Titel, aber ansonsten ist das ja wirklich überragend. Also da sind Highlights dabei und da ist titelmäßig jetzt schon was dabei gewesen. Jetzt hier nochmal ein Finale, also Chris Dobie, Hollywood, überragend gut unterwegs aktuell. Aber gut, dass du auch Gilding entsprechend gewürdigt hast, weil Finale für Andrew Gilding bedeutet ja auch, dass er sich jetzt einfach ein weiteres Jahr lang im Dunstkreis zumindest von Matchplay, Qualifikation und Grand Prix halten wird. Also aktuell im Grand Prix Race durch den Finaleinzug Gilding tatsächlich sogar drin und Matchplay technisch hat er jetzt auch eine Chance. Also seit diesem UK Open Triumph Andrew Gilding einfach auch nicht mehr so richtig rauszukicken aus den, ja, was ist es, Top 40 der Welt.
Ja, beste Floor-Spieler, also Chris Dobie jetzt kannst du definitiv anführen, ansonsten Price irgendwie mit seiner Form kann man auch anführen, kann es jetzt aber bis auf das eine Turnier nicht so ganz in Ergebnisse ummünzen, ansonsten schmeiße ich mal noch Wessel Nyman mit in den Raum, aber Dobie definitiv aktuell, wenn man jetzt wirklich nur in der Aktualität auf die Floor-Form schaut, unter den Top 3, also ja, deswegen...
Und ich habe jetzt gerade nochmal die Players Championship Order of Merit aufgemacht. Price, Nyman, Dobie sind ja auch die Top 3. Und dahinter dann James Wade auf der 4, 6.000 Pfund zwischen Wade und Dobie auch schon. Also Price, Nyman, Dobie, ja, das sind definitiv die drei Spieler des bisherigen Players Championship Jahres.
Ansonsten müssen wir noch erwähnen, Thibaut Tricol mit einem Halbfinale bei Players Championship Turnier Nummer 6, geht da im Halbfinale mit 6-7 gegen Gilding raus. Da hätte sogar noch weiter gehen können potenziell. Also Thibaut Tricol wirklich hier mit einem richtig guten Run. Das war teils mit das Beste, was ich von ihm jemals gesehen hatte. Und Bo Greaves, müssen wir auch noch nennen, spielt den neuen Data im Spiel gegen Menzo Suljovic und was für neuen Data, ne? Also ich weiß nicht, ob du das danach nochmal irgendwie auf Social Media gesehen hast oder so. Also da waren ja alle Darts wirklich klarer im Triple als was sonst auch immer. Also ich hab's, ist jetzt nicht ein Wording von mir, ich glaube, es war irgendwie auf Twitter von David Schlichting oder so, der geschrieben hat, selbst auf einem Champions Choice Board wäre das noch ein Neuner gewesen. Also ja, das sagt ja schon alles.
Sensationelles Trefferbild, also unter den Neunern schon die blaue Mauritius, ne, muss man sagen. Und vor allen Dingen nicht nur wegen dieses Trefferbilds, sondern auch, weil Bo Greaves ja jetzt die erste Frau ist, die das geschafft hat bei einem Pro-Tour-Event. Sie ist ja auch die zweite Frau seit Lisa Ashton, die überhaupt die Tourkarte sichert, er spielen können. Und ja, Bo Greaves ist von Anfang an jetzt da auch wirklich ein starker Contender. Also die Ergebnisse, die ganz tiefen Runs, die fehlen noch, aber trotzdem, sie war jetzt auch schon in Achtelfinals und so, ne, hat jetzt auch schon große Namen geschlagen, hat jetzt hier mit einem neuen Datan-Highlight gesorgt. Also da ist schon jetzt sicher, dass Bo Greaves sich keine Gedanken machen muss, über die Pro-Tour nicht zu WM zu kommen. Wird sie schaffen. Ich denke, wo sie jetzt noch ein bisschen was nachzuholen hat, ist die European Tour, ne, also die Qualifier, die sind da noch nicht erfolgreich gelaufen, aber ich denke, früher oder später wird ihr das auch noch gelingen.
Und die Development Tour. Da lief es am ersten Wochenende auch noch nicht so, aber
man also Average ja technisch war da auch schon krasses dabei, ne? Aber hat die Ergebnisse nicht so gehabt, das stimmt.
Ja. Lass uns dann jetzt ergebnistechnisch einmal über die Deutschen sprechen. Auch das können wir ein bisschen schneller machen. Wir hatten zwei Deutsche, die zumindest einmal ein Achtelfinale erreicht haben mit Nico Springer und Ricardo Pietrzko. Die anderen Male gehen sie in der ersten Runde raus. Ich finde bei Nico, da kommt die so ansatzweise konstante Form in diesem 90er bis 95er Bereich so langsam wieder. Also da geht es jetzt langsam wieder in die richtige Richtung. Diese beiden Turniere fand ich das eigentlich ganz okay. Ricardo, der hat bei Players Championship Turnier Nummer 6 eine ärgerliche Niederlage gegen Sebastian Biawetzki mit 5-6, spielt fast 9 Punkte mehr im Average, geht dann da ärgerlich in der ersten Runde raus.
Ja, Nico, gut, dass du es ansprichst, hat uns ja allen Sorgen bereitet, nicht nur wegen des WM-Auftritts, sondern weil die Leichtigkeit einfach so komplett flöten gegangen ist. Ich habe aber jetzt auch den Eindruck, dass er dabei ist, gerade so ein vielleicht so natürliches, ein erklärbares Tal in seiner Karriere zu durchschreiten, aus dem er dann gestärkt zurückkommen kann. Und dementsprechend würde ich da jetzt den Teufel auch nicht an die Wand malen. Im Gegenteil, das war jetzt relativ konstant. Er hat jetzt hier auch mal wieder einen Run. Es ist erneut ein Achtelfinale. Er war bei den Players Championships im letzten Jahr ja überhaupt gar nicht gut, ne? Also diese unglaublich gute Bilanz seines Debütjahrs auf der Tour liegt nicht daran, dass er bei den Players Championships gut war. Das war eher die Achillesferse. Da ist er jetzt ja eigentlich sogar ganz gut reingekommen. Also von daher, Nico Springer, ich bin gespannt, wie jetzt so die Euro-Tours laufen. Da muss er jetzt die ganzen Qualis nicht spielen. Von daher, Richtung der Races sieht das ja für ihn auch gut aus. Bei Ricardo finde ich eigentlich alles wie immer, oder? Also ein gutes Ergebnis. Achtelfinale auch ein sehr gutes Ergebnis für Ricardo Pietrzko aktuell. Dann einmal natürlich Erstrunden aus, aber das wird, ist meine Prognose, einfach so weitergehen im weiteren Jahresverlauf.
Max Hopp und Lukas Wenig müssen wir definitiv ein bisschen mehr herausstellen. Also die beiden gefallen mir aktuell richtig gut. Max, der holt gefühlt aktuell nicht nur so die Pflichtsiege, sondern in Anführungsstrichen jetzt auch noch so die Bonussiege, ne? Wie gegen Rob Cross, wie gegen Krzysztof Ratajski sowas. Das ist schon richtig stark. Lukas Wenig, den musst du damit genauso reinschmeißen. Es sind die einzigen beiden Spieler von allen Tourkarteninhabern, die 6 von 6 Mal die erste Runde überstanden haben. Das hat sonst keiner. Also natürlich, Littler hat nicht mitgespielt, Humphreys hat nicht alles mitgespielt und so weiter. Aber trotzdem, das musst du eben halt auch erstmal so machen. Wie gesagt, es sind die einzigen beiden, die bislang die perfekte 100% Bilanz haben. Und das sind am Ende die Siege in der ersten Runde immer wieder, die dich zu den PC Finals bringen, die dich zur WM bringen und die dir am Ende des Tages auch die Tourkarte erhalten.
Und gerade bei Lukas Wenig muss man auch über das Matchplay reden. Aktuell nur 1.750 Pfund entfernt von einer Matchplay-Qualifikation. Lukas Wenig, Max Hopp, beide die deutschen Spieler in diesem Jahr 2026 bislang. Muss man ein ganz klares Ausrufezeichen hintersetzen. Und die Statistik, die unterstreicht das, dass sie die einzigen sind, die makellos wirklich alle Turniere mitgespielt haben und jeweils die erste Runde überstehen, ist à la Bonheur. Und echt nicht selbstverständlich. Die Entwicklung auch von einem Max Hopp ist fast schon gigantisch gut, wenn man bedenkt, wo der war vor 2 Jahren. Also die WM ja fast, er war ja fast enttäuscht, ne, von der zweiten Runde dort, weil es dann in der zweiten Runde nicht so gut lief, wie er sich das hat vorgestellt nach dem Auftaktsieg über Lukman. Da habe ich eher noch gedacht, warum ist er eigentlich so enttäuscht? Warum geht er so hart mit sich ins Gericht? Vielleicht, weil er spürt, dass sogar echt noch mehr im Tank ist. Dass wir vielleicht dann auch gar nicht nur darüber reden, dass Max Hopp jetzt irgendwie in den nächsten Jahren immer so irgendwie unter den Top 64 steht. Erstmal muss das das Ziel sein, aber mit so einer Konstanz kannst du dir noch mehr zutrauen. Also finde ich wirklich sehr, sehr respektabel von beiden.
Konstanz ist so ein bisschen das, was aktuell vielleicht bei Martin fehlt. Ergebnistechnisch war das jetzt eigentlich sogar in Anführungsstrichen noch okay für so einen normalen Block. Einmal zweite Runde, einmal dritte Runde erreicht. Aber leistungstechnisch ist halt so zwischen 84 und 103 alles mit dabei. Das ist dann ja ein Auf und Ab und du weißt nie so ganz, was du bekommst. Gaga, Der hat ein Spiel gegen Scott Waites, was er auch sehr unglücklich verliert, am zweiten Players Championship-Tag mit mehr als 10 Punkten im Schnitt. Ist halt auch ärgerlich dann, wenn du so eine Partie verlierst, aber dann ja, ist es halt irgendwie das Timing oder so, was nicht stimmt.
Ja, ganz genau. Also Gabriel Clemens, jetzt hat er nicht mehr bestätigen können, wie es bei den ersten zwei Turnieren lief. Aber es ist jetzt auch nichts dabei, wo man sich jetzt groß Sorgen machen könnte. Bei Martin Schindler würde ich sagen, es geht eher sogar in die richtige Richtung, bin ich bei dir. Vor allen Dingen wegen der besseren Ergebnisse. Jetzt zweimal zumindest auch die erste Runde überstanden. Und da geht es letztendlich in diesem Jahr darum, die World Grand Prix Quali zu schaffen. World Matchplay kann er realistischerweise nicht verpassen, aber World Grand Prix wird schon noch ein Ritt. Da fehlen ihm aktuell 6.000. Er muss dann halt irgendwie so die Spitzenergebnisse einfahren. Aktuell, das finde ich relativ spannend, hätten wir keinen Deutschen beim World Grand Prix. Martin Schindler auch sogar nur der viertbeste Deutsche da im Proto-Ranking hinter Gabriel Clemens, Max Hopp und Lukas Wenig, der am nächsten zu den Qualifikationsplätzen ist. Und an der Stelle würde ich sagen, können wir jetzt so einen Cut machen, weil jetzt reden wir über Spieler, die jetzt eben nicht so den großen Run hatten, trotzdem aber ein paar Achtungserfolge eingefahren haben. Und da würde ich einen Dreierblock oder einen Viererblock vielleicht sogar nennen mit Leon Weber, Maximilian Zewinski, Jorik Hofgens und Arno Merk.
Ja, Leon, der holt sich einen Sieg über Conor Scott. Max Zerwinski, der holt sich einen Decider-Sieg gegen Adam Paxton, kassiert danach diese 111,33 Punkte von Chris Dobie. Wir haben schon drüber gesprochen, Start mit 3-11-Datern. Jorik, der gewinnt mit 6-5 gegen Matthias Ehlers im deutsch-deutschen Duell. Und Arno, der holt sich einen 6-4 gegen Sorgenkind Raymond van Barneveld. Kann man ja auch immer aktuell so mit betiteln. Aber hier für die vier Spieler, ich glaube, für jeden für sich individuell gesehen, ganz wichtiger Sieg.
Dann reden wir noch über die mit Nuller-Runden nach Hause fahren mussten aus Leicester. Matthias Ehlers bleibt insgesamt jetzt eben noch sieglos, hat ja so gut angefangen, 5-1-Führung gegen MVG, die nicht in einen Sieg veredeln können beim ersten Turnier. Ja, und jetzt verliert er das deutsch-deutsche Duell gegen Hofgens. Marvin Kraft, ja, European Tour Qualifier schon einmal geschafft, aber jetzt hier Doppel-Null, Kai Gotthard Doppel-Null, Dominik Grüllich ebenfalls zweimal in Runde 1 raus. Und die Proto, die meldet sich jetzt erst zurück Ende des Monats, 30. 31. März in Leicester. Also bis dahin ist Pause bei den Players Championship Turnieren. Und wir sprechen dann jetzt über die Premier League. Ja, ist schon einige Tage her, also der neue Spieltag deutlich näher als der alte war. Aber dadurch, dass wir beide urlaubsbedingt ein bisschen unpässlich waren, ob Skifahren oder Sonnebrutzeln in Südamerika, sprechen wir jetzt mit ein paar Tagen Abstand über die Premier League. Müssen wir machen, weil es war ein spannender Spieltag, weil erneut am Ende da viel passiert ist, mit dem man so hat nicht rechnen können, um es vorsichtig auszudrücken. Lass uns erstmal über die Gewinner sprechen der Premier League Woche.
Ja, und da müssen wir anfangen mit Stephen Bunting, denn der hat's richtig gut gemacht bei seinem Tagessieg, den er sich holt, mit dem er sich jetzt auch in der Tabelle so ein bisschen wieder zurück in Contention schiebt. Er gewinnt mit 106 Punkten im Schnitt gegen Luke Humphries, spielt dann nochmal 106 Punkte bei einem Whitewash-Sieg gegen Johnny Clayton. Im Finale reichen dann 97 Punkte gegen Kieran van Veen. Aber das ist wirklich richtig ordentlich, was er da gezeigt hat. Insbesondere diese zweimal 106 Punkte. Man muss aber auch zu ihm sagen, jetzt, wo er sich zurückmeldet, wo er es spielerisch wirklich gut gemacht hat, meldet er sich aber auch wieder mit wahnwitzigen Aussagen, so kann man es ja vielleicht titulieren hier zurück.
Ich finde, das kann man genauso sagen. Ich hätte jetzt auch keine deutlich schwächeren Worte für das gefunden, was er da mal wieder gesagt hat. Es war auch Interessantes dabei, zum Beispiel, dass er Hypnosetherapie macht aktuell und noch am Spieltag, glaube ich, da irgendwie so eine Hypnose-Sitzung hatte. Aber was wirklich wahnwitzig ist, ist ein gutes Wort, folgendes Zitat: Die Leute, die meckern, sind Menschen, die sich hinter Fake-Profilen verstecken und andere beleidigen. Ich habe mich von Social Media zurückgezogen zum Großteil. Ich bin so zugänglich, wahrscheinlich der zugänglichste Spieler auf der Welt. So, das Letzte ist auch wieder sowas, geht so ein bisschen in die Richtung People's Champion. Also ich weiß nicht, wem will er da jetzt irgendwas beweisen? Er kann ja zugänglich sein, muss aber nicht jedem sagen, dass er der zugänglichste ist. Dann denke ich schon wieder, ich glaube, er ist es eher nicht. Und Er sagt, er hat sich zum Großteil von Social Media zurückgezogen. Okay. Referiert aber nur auf Menschen, die bei Social Media offenbar ihn beleidigen. Und dritter Punkt, und das ist das, was mich wirklich stört und wo ich es nicht mehr ertragen kann, was von Stephen Bunting mittlerweile jede Woche kommt, dass er einfach Kritik nicht unterscheiden kann von Hate. Das können viele nicht heutzutage in dieser Online-Welt, aber warum muss denn bei so vielen Menschen, und bei Stephen Bunting ist so ein exemplarisches Beispiel, warum muss denn immer Kritik gleichgesetzt werden mit Hate? Nicht jeder, der jetzt irgendwas zu kritisieren hat, ist doch irgendeiner, der sich hinter einem Fake-Profil versteckt. Ich heiße auch nicht in Wahrheit Kevin Schulte. Ich bin Kevin Schulte, stehe hier mit meinem Namen, sag hier das. Also, er meint ja alle Leute, die irgendwie ihn nicht geil finden, die wollen's, die meinen's böse mit ihm. Darum geht's doch gar nicht. Aber also, ich verstehe Stephen Bunting einfach nicht. Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Chefs und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Stephen Bunting Kritik. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kevin Schulte.
Wie stehst du denn dazu? Also, ich habe diese Aussagen mir dann angehört, erstmal nur auf so einer Kachel gesehen und dachte, ey, jede Woche das Gleiche. Egal, ob er gewinnt, ob er verliert. Immer wieder Stephen Bunting muss ich irgendwie erklären und ich verstehe es zumindest nicht. Bin ich das Problem? Kann ja auch sein.
Nein, ich glaube, du bist es nicht. Ich verstehe es auch so. Also zum einen, Hass und Kritik muss man unterscheiden. Ansonsten, ich weiß nicht, wie sein Zurückziehen von Social Media de facto aussieht, weil ich finde schon, dass er noch relativ präsent ist, auch auf seinem YouTube-Kanal hier The Bunting Effect und so. Vielleicht hat er das auch so ein bisschen abgegeben, dass er das selber nicht mehr managt, dass er quasi nur der Content Creator ist, aber selber sich nicht um die Accounts kümmert. Das wäre ja langfristig gesehen sogar eine relativ positive Entscheidung. Aber ich finde halt diese Aussage, ich bin so zugänglich, wahrscheinlich der zugänglichste Spieler auf der Welt. Also das ist halt, es gibt auf Social Media immer wieder irgendwelche Aussagen und dann ist die Frage drunter, wer hat's gesagt, Bernd Stromberg oder Friedrich Merz? Ich finde hier bei so einer Aussage, da könntest du die Aussage hinschreiben und dann fragen, wer hat's gesagt, Stephen Bunting oder Donald Trump? Ich bin so zugänglich, wahrscheinlich der zugänglichste Spieler auf der Welt, ja, und müsstest wahrscheinlich erstmal überlegen.
Unangenehm, wirklich, weil er sich dadurch natürlich auch so einen unglaublich großartigen Spieltag wieder so ein bisschen kaputt redet, kann man ja echt sagen, ne? Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob Stephen Bunting da einfach sich jetzt ein bisschen zurückhält oder ein bisschen sinnvoller äußert in Zukunft. Also mittlerweile vergeht ja kaum noch eine Woche, ohne dass Stephen Bunting hier komische Dinge sagt. Aber gut, lass uns Stephen Bunting entsprechend mit den 5 Punkten in der Tabelle, mit dem Tagessieg hier entsprechend sportlich würdigen. Das war großartig, was er gespielt hat. Und lass uns dann jetzt über den nächsten Spieler sprechen. Kann man da von einem Gewinner sprechen, der in der Tabelle abgeschlagen letzter ist nach 4 Spieltagen? Fragezeichen. Die Rede ist von Josh Rock.
Ja, kann man. Also abgeschlagen letzter muss man jetzt auch erstmal hier noch in Klammern setzen, weil wir haben gesehen, was so ein Abend, ein Tagessieg ändern kann. Wenn Josh Rock jetzt in Cardiff den Tagessieg holen würde, dann würden wir auch nicht mehr von dem abgeschlagenen letzten sprechen. Für mich ist er dennoch einer der Gewinner dieses Abends, also auch wenn er immer noch bei 0 Punkten steht, auch wenn er gegen Chrion van Veen letztendlich sportlich keine Chance hat, musst du es halt mal von dieser Perspektive sehen. Josh Rock ist der erste Nordire in der Premier League seit 6 Jahren und kriegt vor heimischem Publikum 8 Legs Zeit, um den Neuner zu spielen, und er macht's. Wir haben genau einen Tag im Dacia auf nordirischem Boden und 6 Jahre mussten sie jetzt darauf warten, dass ein Hometown Hero endlich mal wieder vor dem eigenen Publikum spielt, und jetzt ist einer da und dann kreiert er diesen Moment auch wirklich ja noch vollkommen aus dem Nichts, und die Szenen, die dann folgten, sowohl bei Josh Rock auf der Bühne als auch bei Chrion van Veen, der das gewürdigt hat, als auch bei Uwea, der die Situation sehr gut gelesen hat und sehr gut antizipiert hat, und natürlich bei dem nordirischen Publikum, welches komplett steil gegangen ist, das ist für mich der Moment dieses Abends, und ich bin mir auch relativ sicher, wenn jetzt nicht noch irgendwas komplett hanebüchens passieren wird, wird das auch der Moment dieser Premier League Saison sein, an den wir uns am ehesten noch in 15 Jahren zurückerinnern werden.
Für mich ist es definitiv Stand jetzt der emotionalste Moment in der Premier League seit der Saison, als die Contender da waren und Henderson und O'Connor ihre Walk-Ons hatten. Und dementsprechend Hut ab vor Josh Rock. Timing war wirklich gut. Du hast es angesprochen. Von diesen 8 Legs, die er Zeit hatte, rückblickend betrachtet, hat er ja auch nur 2 gewonnen. Also dementsprechend sportlich war das ja kein gutes Spiel. Danach ging ja auch nichts. Es ging vor dem neuen Data nichts. Es ging danach nichts. Es ist total kappes, diese ersten 4 Wochen. Und trotzdem Josh Rock da. Daran muss er sich hochziehen. Das kann wirklich ihn richtig weit nach vorne treiben, bin ich wirklich überzeugt. Vielleicht auch erst später im Jahr, aber er wird jetzt mit einem anderen Selbstvertrauen sicherlich dann auflaufen können, auch wenn es jetzt hier gegen Chrion van Veen erneut nur zu einem 2-6 gereicht hat. Also die Bilanz ist ja wirklich verheerend, muss man sagen. 4 Spiele an 4 Spieltagen, jeweils 2-6 raus.
Ja. Aber dennoch, also er wird diesen Moment auch im Nachhinein immer noch so sehr genießen können. Es war auch in dem Moment, es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Josh Rock irgendwas in seinem Leben langsam gemacht hat. Ja, und er bekommt dann hier auch noch von BetMGM, dem Premier League Sponsor, die goldenen Pfeile überreicht, ne? Früher, ich glaube, was waren es, 30.000 Euro Wert wurde mal angegeben, mittlerweile liegt der Goldwert schon bei 50.000 Euro, Tendenz steigend, also ich glaube, die wird er auch mitnehmen, ne? Also kriegst ja 10.000 Pfund für einen Tagessieg, und wenn du hier 50.000 Penunzen für die eigene Kasse mit diesen Pfeilen theoretisch machen kannst, also jetzt nur vom Wert, ne? Der ideelle Wert ist ja noch viel höher einzuordnen, ist jetzt nicht verkehrt, und also er sollte jetzt nicht in der Premier League abgeschlagen letzter bleiben bis zum 16. Spieltag, weil dann ist nicht gut, aber wenn er sich jetzt irgendwie ansatzweise wieder ein bisschen fängt und sportlich mitspielen kann, dann ist dieser Moment noch mal größer einzuordnen für ihn.
Selbst wenn er am Ende die Premier League auf Platz 8 abschließt und er zumindest jetzt nicht so ein total abgeschlagener Letzter ist, wie Glenn Durrant das war oder so, ne? Also wenn er vielleicht dann noch mal irgendeinen Abend gewinnt, zumindest 1-2 Mal im Finale steht, dann ist es am Ende trotzdem keine verheerende Premier League, weil er immer wieder auf diesen Abend, auf dieses eine Leck zurückblicken wird Und das wird ihn stärken dann für weitere Premier League-Kampagnen, die es sicherlich geben wird, egal wie das jetzt weiter zu Ende läuft. Würdest du sagen, es gibt noch einen weiteren klaren Gewinner oder sind wir dann jetzt schon eher bei den Spielern, die wir so im Zwischenbereich, geschweige denn sogar im Verliererbereich einsortieren müssen?
Also einen klaren Gewinner gibt es für mich nicht mehr, aber ich würde Gervin Price eher noch auf der Gewinnerseite einordnen, wenn ich ehrlich bin. Der spielt hier zweimal 100 plus, verliert im Halbfinale sehr knapp gegen Gian van Veen. Ich fand auch die Körpersprache wieder besser, auch gegen Michael van Gerwen, als er schon hinten lag, sich dann wieder rankämpfte, dann auch nochmal hier, was war es, irgendwie ein Zehner spielt und dann wirklich, ich sag mal, auch eine gute Körpersprache hat, den Sieg dort auch bejubeln kann. Ich finde, Gervin Price ist für mich eher auf der Gewinnerseite dieses Abends einzuordnen.
Was ich bei Price irre finde, wie viele Decider er jetzt schon gespielt hat. Nacht Nummer 1 gegen Humphreys, Decider verloren. Nacht Nummer 2 Antwerpen, 2 Decider gewonnen gegen Van Veen und gegen Clayton. Dann jetzt gegen Van Gerwen einen weiteren Decider gewonnen und gegen Van Veen dann verloren. Also der spielt fast immer nur Decider. Gervin Price nimmt die Premier League maximal mit und sorgt hier wirklich für einige Highlight-Spiele. Also es gab schon Premier League-Kampagnen von Gervin Price, die sind irgendwie so an einem vorbeigelaufen, aber jetzt ist er wirklich so einer der Spieler, die am interessantesten sind. Und das liegt auch daran, und dann würde ich jetzt doch aber zu einem glasklaren Verlierer übergehen, das liegt auch daran, dass wir ausgerechnet von Luke Littler erstaunlich wenig sportlich Hochklassiges zu sehen bekommen. Ein Sieg aus 5 Spielen. Er hat allerdings schon 4 Punkte, weil er diesen geschenkten Sieg bekommen hat gegen Michael van Gerwen in Glasgow, der dort krank war. Das ist eine desaströse Bilanz für den Weltmeister, für diesen Weltmeister, der Luke Littler ist. Er verliert jetzt erneut gegen Johnny Clayton, Back-to-Back-Niederlagen gegen Johnny Clayton, jetzt auch wütend gewesen gegenüber dem Publikum, also da auch nicht souverän geblieben.
I'm not bothered.
Wirft schon Fragen auf, oder?
Ja, wirft Fragen auf, ne? Also, ich meine, sportlich hat er es ja an anderer Stelle beantwortet und das würde mich jetzt ja auch nicht wundern, wenn er jetzt auf einmal irgendwie die UK Open gewinnen würde oder sowas. Und auf lange Sicht wird er auch noch in die Playoffs reinkommen, aber trotzdem ist es schon ein wirklicher Fehlstart, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn er die geschenkten Punkte gegen MVG nicht bekommen hätte und wenn Humphreys die Partie gegen ihn im direkten Duell nicht so ein bisschen abgegeben hätte, dann würde er auch noch bei 0 Punkten stehen. Das ist alles andere als souverän, was er hier gerade zeigt, auch verhaltenstechnisch. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Also, das soll jetzt ja auch nicht gehässig klingen. Ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht der größte Luke Littler-Fan, aber aus objektiver Sicht kann man sicherlich auch sagen, umso länger Littler außerhalb der Playoff-Plätze steht und umso länger er auch noch bei wenigen Punkten steht, umso länger bleibt die Premier League halt auch noch offen und spannend.
Das ist das Beste, was der Premier League passieren kann. Und da ist es völlig egal, ob man Luke Littler-Fan ist oder Luke Littler nicht so sehr mag, nicht so sehr feiert. Auch Luke Humphreys übrigens steht ebenfalls bei 4 Punkten, ist auf Platz 6. Josh Rock ist letzter mit 0, schreibt hier eine wahnsinnige Geschichte. Also die Premier League in diesem Jahr hat bislang schon mehr produziert als an 16 Spieltagen im Vorjahr, würde ich behaupten. Und das liegt eben auch an diesem schlechten Start von Littler. Michael van Gerwen ist ja bislang ein Spieler gewesen, der eigentlich immer auf der Gewinnerseite war. Jetzt allerdings müssen wir ihn auch mal ausnahmsweise bis dato zum Verlierer erklären, denn gegen Price muss er eigentlich gewinnen. Führt 5-3, kriegt mit 2 Anwürfen die Partie aber nicht zu und ja, nach der erzwungenen Niederlage durch die krankheitsbedingte Absage, bitter natürlich nach dem absoluten Topstart, kann er sich aber natürlich auch erlauben, ist immer noch unter den Playoff-Rängen aktuell.
Ja, ist ärgerlich für ihn, aber auch solche Abende hat man mal. Und damit würde ich alle 3 übrigen Spieler in dieser Dazwischen-Kategorie einsortieren, also weder Gewinner noch Verlierer. Luke Humphreys, Gian van Veen, Johnny Clayton. Humphreys, der verliert zwar zum Auftakt gegen Stephen Bunting, spielt aber selber 106 Punkte im Schnitt, kann sich da nicht so viel vorwerfen und demnach kannst du ihn natürlich hier auch nicht als Verlierer irgendwie klassifizieren. Gian van Veen hat weiterhin konstant gute Leistung. erreicht ein weiteres Finale, holt wichtige 3 Punkte, zeigt auch ein tolles Verhalten bei dem neuen Data von Josh Rock. Aber es ist halt auch wieder in Anführungsstrichen nur ein Finale und er holt keine Titel, sag ich jetzt in Anführungsstrichen, oder Tagessiege könnte man auch so sagen. Also Kieran van Veen, jemand, der aufpassen muss, dass er jetzt, ich meine, er hat den EDC-Titel und so weiter, der sich aber nicht dahin entwickelt, dass er so jemand ist, der ewig hier nur das Finale erreicht.
4 Abende, 4 verschiedene Sieger. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Clayton vorne mit 11, Van Veen 9, MVG 8, Price 7. Dann der Cut, Bunting 5, Humphreys 4, Littler 4, Rock 0. Und am Donnerstag, also morgen, wenn ihr es jetzt ganz frisch hört bei Checkout, geht's ja schon weiter in Cardiff mit Spieltag Nummer 5. Michael van Gerven eröffnet den Abend gegen Luke Humphreys, Kieran van Veen gegen Johnny Clayton, also Duell 2 gegen 1. Dann Price gegen Bunting, 4 gegen 5. Und zum Abschluss der Viertelfinals, Littler gegen Rock, also das Kellerduell der Premier League-Tabelle aktuell. Das Wolfsburg gegen Heidenheim-Äquivalent der Premier League aktuell. Ganz kurios, aber verspricht viel Spannung, weil da doch ein bisschen richtungweisendes passieren könnte. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber Clayton van Veen bringen sich hier schon sehr gut in Stellung. Van Veen vor allen Dingen über eine starke Konstanz mit 3 Finalteilnahmen. Und dahinter würde ich dann trotzdem Humphreys und Littler auch noch als die weiteren Favoriten erkennen. Also in so einem Power-Ranking würde ich sagen, on the long run sieht es aktuell nach Clayton van Veen, Humphreys, Littler in welcher Reihenfolge auch immer aus für die Playoffs.
Glaubst du, dass wir einen walisischen Tagessieger bekommen oder nicht?
Jetzt in Cardiff? Eher nein. Eher nein. Ich bin jetzt irgendwie eher Price, sag ich dir. Wird gegen Bunting gewinnen, tippe ich. Ja, wenn er an Littler vorbeikommt, könnte das natürlich packen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Humphreys macht es. Also wir hätten dann einen 5. Sieger am 5. Abend und es ist immer noch nicht Luke Littler darunter.
Ja, okay. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich bin irgendwie bei diesem Abend so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Vielleicht sage ich sogar, Littler macht's jetzt.
Ja, das ist natürlich ein Wild Guess. Aber beim Blick auf die Tabelle schon.
Ja, da lehne ich mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster. Also
ja, Das Beste für die Premier League wäre, wenn Littler maximal auch wieder nur 2 Punkte holt.
Ja, das Beste wäre, wenn Littler rausgeht und Rock den Tagessieg holt.
Ja. Dann wäre Littler der Spieler mit der roten Laterne. Und ich würde sagen, mit diesen Eindrücken, mit diesem Ausblick können wir auch die Premier League zu den Akten legen und sprechen jetzt über das, was am Wochenende passiert ist. Wir hatten nämlich Host Nation Qualifier aus deutscher Sicht für 4 der 6 European Tour Events auf deutschem Boden für Göttingen, München, Sindelfingen und Riesa. Und insgesamt 12 verschiedene Spieler haben sich qualifizieren können. Paul Krone, 3 von 4 Bilanz, überragend. Finn Behrens und Michael Unterbuchner haben eine Doppelquali geschafft. Und wir gehen jetzt mal die Namen durch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Göttingen an. Für Göttingen in diesem Monat ist ja schon in 10 Tagen oder so das Turnier, haben sich qualifiziert Florian Hempel, Dragutin Horvath, Paul Krone und Florian Preis. Das ist ein sehr, sehr starkes Feld aus Host Nation Sicht.
Ja, das ist ein richtiges Brett und das ist mit eines der stärksten Felder, die du überhaupt kreieren hättest können aus diesem Pool der Host Nation Qualifier. Für München sind mit dabei Jan Schmidt, Marcel Hausotter, Kevin Troppmann und Finn Behrens. In Sindelfingen dann Michael Hurz, Paul Krone, Michael Unterbuchner und die Überraschung dieses Wochenendes Robin Masino. Und in Riesa haben wir dann Finn Behrens, Michael Unterbuchner, Paul Krone und Liam Mandel-Lawrence. Auch das hier in Riesa wirkt wirklich ein stark besetztes Host Nation Qualifier Feld.
Also die Robin Masino Geschichte ist die Geschichte des Wochenendes. Hat nur einen einzigen der 4 Qualifier gespielt, nur den für Sindelfingen, weil er auch in der Gegend wohnt, also bei Karlsruhe, und hat jetzt auch noch nie irgendwie für Aufsehen gesorgt. Ich kannte ihn nicht, noch nie von ihm gehört. Spielt sich jetzt hier mit einem 77er Average durch die Qualifikationen. Anfang 20, wie gesagt, aus Baden-Württemberg und wird ein schönes Heimspiel haben in Sindelfingen. Großmöglicher Gegner wäre toll, denke ich, für so einen Außenseiter. Was eine Geschichte. Wir haben mit Jan Schmidt einen weiteren Debütanten. Das hatte sich allerdings angebahnt durch sehr viele starke Leistungen bei der Next Gen, vor allen Dingen im letzten Jahr. Und wir haben natürlich mit Florian Preiß einen Debütant, wo ich mit Bestimmtheit sagen kann, Florian Preiß, so wie ich ihn kennengelernt habe, jetzt auch im Rahmen der Next Gen, extrem ehrgeiziger Typ. Vielleicht manchmal ein bisschen slightly over the edge sogar. Ich sage dir, der war überhaupt nicht zufrieden mit der Bilanz. Klar, er hat das Debüt geholt, aber 1 von 4 ist, glaube ich, nicht das, was sich Florian Preiß vorgestellt hat, obwohl es natürlich für so einen jungen Mann trotzdem eine großartige Nummer ist, zum ersten Mal PDC-Bühne zu spielen.
Ja, 1 von 4 wird sich auch deshalb nicht perfekt für ihn anfühlen, weil er die Quali halt ganz am Anfang holt, ne? Hat da ein gutes Turnier, besiegt da auch Ricardo Pietrezco, der diesen Qualifier gespielt hat, der übrigens wie die anderen Tourkarteninhaber, die die Regel ausgenutzt haben, Matthias Ehlers und Max Zerwinski, auch keine Quali geholt hat, also 0-3 bei den Tourkarteninhabern. Und Florian Preiß, wenn er halt die erste Quali holt, dann wird er sich halt denken, da lege ich noch mindestens eine nach. Es wäre, also andersrum wäre es, glaube ich, verschmerzbarer gewesen noch im Nachhinein, wenn du die ersten drei nicht holst und es dann eben beim vierten Mal schaffst. Aber es ist halt wie wenn du Dart spielst, ne? Wenn du den ersten Dart in der Triple 20 hast und du wirfst dann noch 2 irgendwie in die 5 oder so, dann fühlt sich das wesentlich döver an, als wenn du die ersten beiden in der 5 hast und mit dem letzten noch die Triple 20 mitnimmst.
Ich meine, ich wollte es auch nicht zerreden. Es ist immer noch ein großartiges Achievement, aber ich bin mir halt sicher, so wie der Junge tickt, ist der halt nicht zufrieden. Das finde ich auch geil, ne? Aber sehr, sehr spannend auch natürlich, wie unterschiedlich sicherlich die Spieler drauf blicken werden. Florian Preiß hat aber wie alle anderen natürlich noch 2 weitere Chancen, gibt ja insgesamt 6 European Tour Events in Deutschland. Was auch noch eine Erwähnung wert ist, die 3 von 4 Qualis von Krone hatte ich angesprochen, aber das bringt ihn natürlich in der European Tour Order of Merit auch durchaus in eine Position, wenn er vielleicht noch 2 weitere Qualis schafft, wenn er vielleicht da irgendwie eine Runde übersteht bei 2, 3, 4 Events. Ja, mein Gott, also mit der Form, ne, mit diesem Game, was er zuletzt gezeigt hat, dann kann er vielleicht mal so ganz zart nach Dortmund schielen. Paul Krone, 6.000 Pfund schon sicher, das ist genauso viel, wie er bei den Dutch Open für den Titel bekommen hat.
Ja, also bei Paul würde es mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn wir den ein, vielleicht sogar zweimal auf dem Sonntag bei der European Tour sehen. Also würde mich jetzt wirklich nicht vom Hocker hauen.
Nee, absolut nicht. Also wenn er die Form jetzt übers Jahr konservieren kann, ist das möglich. Die einzige Niederlage an diesem Wochenende, die hat er gegen Matthias Ehlers in der München-Qualifikation kassiert. Aber wie du angesprochen hast, auch Matthias Ehlers als Tourkarten-Qualifier hier nicht mit der Qualifikation am Ende. Was haben wir noch? Dragutin Horvat? 10 Jahre in Folge mindestens eine Qualifikation geschafft, 2016 bis 2020 und seit 2022 jedes Jahr mindestens einmal durch einen Qualifier gekommen. 2021 konnte er es nicht, weil es gab keine European Tour in Deutschland, Corona-bedingt. Das, finde ich, ist aber eine Erwähnung wert. Und Florian Hempel ist auch eine Erwähnung wert, spielt nur einen Qualifier, macht es also im Masino-Style sozusagen. Hatte Rückenschmerzen am Sonntag, wie zuletzt auch, hat deshalb die beiden Qualifier gar nicht mehr mitgenommen und am Samstagabend hat er eine Exhibition gespielt. Kann ich verstehen als Non-Tourcard-Holder, ne? Also, dass du da dann das sichere Geld mitnimmst, aber ja, irgendwie auch ein kurioses Florian-Hempel-Wochenende, um es so zu formulieren.
Ansonsten werfe ich vielleicht noch einmal ganz kurz den Namen Jamie van de Werd in den Raum. Spielt wirklich wieder ein gutes Wochenende. Schnitttechnisch hat viele gute Spiele, bleibt am Ende ohne Quali. Hat mir schon ein bisschen wehgetan, weil der hätte es schon auch verdient gehabt, hat einfach Gegner, die gegen ihn wirklich richtig gut spielen. Also Hempel, der einmal gegen ihn gefühlt das beste Spiel des Wochenendes rausholt. Ähnliches bei Moritz Bormann, geht da mehrfach mit über 90 Punkten im Schnitt raus. Michael Hurz mit einem Superspiel gegen ihn. Bisschen unglücklich, aber nächstes Wochenende geht's weiter bei der Next Gen, ne?
Ja, und bei der Next Gen ja schon jetzt in einer herausragenden Ausgangslage für die Qualifikation für die Super League. Ich denke, nachdem er letztes Jahr zum ersten Mal aufs Radar überhaupt gekommen ist, geht's in diesem Jahr um die Super League. Wird er nach menschlichem Ermessen schaffen, weil er ja sicherlich jetzt auch nicht noch nur Nullerrunden einfahren wird. Da bin ich sehr optimistisch. Und dann, ja, im dritten Jahr dann vielleicht auch mal Richtung Bühne da den nächsten Schritt gehen. Das könnte so der weitere Weg von Jamie van de Veer sein, aus meiner ganz bescheidenen Sicht. Und dann würde ich sagen, machen wir auch da den Haken hinter, schauen nochmal auf ein paar kleinere Themen der vergangenen Tage. Mitchell Lorry sollten wir erneut erwähnen, Nummer 1 der WDF, wissen wir alles, aber wirft jetzt einen Neuner bei der JDC. Es ist irgendwie schon jetzt ein neunerreiches Jahr irgendwie. Wir haben schon so besondere Neuner gehabt. Bo Greaves, jetzt Mitchell Lorry, Josh Rock. Sehr, sehr interessant.
Max Hopp. Ja. Mitchell Lorry gibt mir wirklich immer mehr Vibes von Luke Littler. Also er gibt mir da wirklich langsam so eine Parallele. Littler damals auch mit dem Neuner bei der JDC und so weiter. Deswegen... ja, irgendwie, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch nachkommen wird. Und ich hatte eben, als ich vor dieser Folge nochmal schnell mit dem Hund rausgegangen bin, hatte ich folgenden Gedankengang, als ich mal so die Gedanken habe schweifen lassen, über was wir hier gleich sprechen werden. Mit der Professionalisierung des Dartsports und damit, dass immer früher immer größere Talente nachkommen, die wirklich auf dem Profiniveau mitspielen können. Es muss doch eigentlich auch ein Bestreben in die Richtung geben, dass man diesen jungen Spielern noch früher eine Möglichkeit gibt, sich mit den Profis zu messen. Ich will jetzt hier gar nicht ansprechen, dass man irgendwie das Alter für eine Tourkarte irgendwie, weiß nicht, auf 14 oder ohne Begrenzung runtersetzen sollte. Aber es müsste doch irgendwie mehr Möglichkeiten geben, als theoretisch nur das Winmore World Masters, das sich auch Spieler von der JDC-Tour, also wie jetzt Mitchell Lorry, der 15 ist oder sowas, bei gewissen Turnieren irgendwie qualifizieren könnte, wo er sich dann mit den alteingesessenen Top-Spielern messen kann, um noch früher an diesen Circuit rangeführt zu werden. Weil theoretisch als einziges PDC-Profiturnier kann er sich ja fürs Winmore World Masters qualifizieren, ansonsten für gar nichts.
Ja, und da müsste er aber auch schon 16 sein, ne? Also dementsprechend, Mitchell Lorry kann sich für gar nichts qualifizieren, oder habe ich jetzt einen Hänger? Die Spieler, die vier, die sich fürs World Masters qualifizieren, waren ja auch schon 16 oder 17. Also dementsprechend, ich bin aber ganz bei dir. Für mich.
Ja, dann habe ich hier den Hänger gehabt gerade.
Für meine Begriffe, mach's doch so als PDC. JDC Weltmeister des Vorjahres ist das nächste Jahr bei der großen WM dabei. Also ganz ehrlich, ja. Littler hat auch schon Lakeside gespielt mit 14. Du hast das in anderen Sportarten auch. Also wie alt war damals Franzi van Almsick? 14 Jahre, als sie Olympia 92 geschwommen ist. Dann beim Kunsttouren und so, Eiskunstlauf, da ist das ja auch alles möglich. Und ich finde, 14 wäre so eine Grenze, mit der könnte ich leben. Und hier ist es ja fast schade, dass wir Mitchell Lorry bei der nächsten WM unter keinen Umständen sehen werden. Es sei denn, die PDC ändert da doch noch irgendwas an den Quali-Regeln, wovon ich jetzt, das wäre eine Regeländerung monumentalen Ausmaßes, wovon ich nicht ausgehe. Also ja, 16 finde ich, kann man diskutieren, finde ich einen spannenden Gedanken.
Ja, also mach doch, ich sag mal, Tourkarte, dass du wirklich Profi wirst ab 16 und lass es doch nach unten hin offen, beispielsweise fürs Winmore World Masters, für die UK Open und für die WM. Und wenn du dich da halt qualifizierst, weil du in jungem Alter schon so gut bist, dann mach's halt. Dann kriegst du vielleicht, ja, du müsstest es halt von der anderen Seite wahrscheinlich wieder anders aufziehen, weil du dann ein bisschen ein Problem damit bekommst, dass halt die ganzen potenten Hauptsponsoren alles nur irgendwelche Wettbuden sind im Darts, ne?
Ja, und dann wahrscheinlich, also in Deutschland ist es ja auch so, dass Fußballspieler, die minderjährig sind, zu einer gewissen Zeit dann gar nicht auflaufen dürfen, wegen Jugendschutz. Da weiß ich nicht, wie das in England ist, ne? Kannst du dann irgendwie am 16. Dezember irgendeinen 15-Jährigen um 21.30 Uhr überhaupt noch in Ellipelli lassen oder müssen die dann in der Nachmittagssession spielen? Ja, gibt natürlich so ein paar Themen, die damit einhergehen. Vor allen Dingen dieses Wettanbieter-Ding ist sicherlich ein relevantes. Da weiß ich aber auch nicht, ob jetzt 16 da dann überhaupt die gute Schwelle sein sollte. Denn ich glaube, in solche Etablissements darf man doch sogar auch erst mit 18 rein, oder?
Also ja, Littler hatte ja auch eine Zeit lang hier dann Prostate Cancer als PDC-Sponsor auf der Brust und nicht Paddy Power.
Also deswegen, da gibt's ja Mittel und Wege, finde ich einen spannenden Gedanken, hatten wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber spontan ist ja manchmal am besten, deswegen gerne eure Meinung, schreibt sie als Spotify-Kommentar, schreibt sie uns bei Instagram, sollte die PDC an dieser starren 16-Jahre-Regel zumindest bei der WM etwas ändern, ja oder nein? Ansonsten würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über Jung und Alt, über die Familie Whitlock. Simon Whitlock hat nämlich seinen Sohn zweimal in die Schranken verwiesen bei der Moto Super Series. Scott Taylor ist Wochensieger geworden, ist mir relativ Banane, aber wir sprechen jetzt ja auch relativ selten drüber. Trotzdem, das finde ich mal, ist eine Erwähnung wert. Simon Whitlock gewinnt gegen seinen Sohn. Und dann WM-Quali-Kriterien, die sind fix. Zwei Plätze für Afrika, das stand jetzt schon vorher fest. Aber dass überhaupt die WM-Qualifikationskriterien schon jetzt Ende Februar bekannt gegeben worden sind, ist eine sensationelle Errungenschaft, so weit will ich gehen. Also wir haben schon Ewigkeiten das gefordert, dass früh im Jahr am besten zu Saisonstart schon feststeht, wie man sich für die ganzen Turniere qualifiziert. Jetzt hat man zum Grand Slam schon die Quali-Kriterien bekannt gegeben in der Vorwoche, jetzt zur Weltmeisterschaft. Ja, zwei Plätze sind noch offen, stehen unter TBC. Aktuell eben zwei Plätze für Afrika, die Neuerung, neuer Qualifier für Australien, Neuseeland statt der DPA-Tour, die es nicht mehr gibt. Und statt jetzt eben nur zwei Tourcard-Holder und zwei Plätze noch offen. Aber trotzdem, das ist ja schon mal ein großer Schritt, den man gegangen ist. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, wo gab es denn Veränderungen? Dave Allen ist aus der Head-of-Media-Rolle raus und ist Head-of-Development. Also da gab es ja so die größte Personalrochade. Und da frage ich mich, ob das irgendwas damit zu tun hat. Weil ich weiß, also Dave Allen ist definitiv jemand, der das schon auch gesehen hat, dass das nicht ganz ideal ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also vielleicht hat die ein oder andere Personalrochade hinsichtlich so der internationalen Qualifikationskriterien auch Gutes bewirkt.
Ja, vielleicht hat er da nochmal etwas mehr Entscheidungsgewalt oder Mitspracherecht bekommen. Ich bin gespannt, was sie mit den zwei TBC-Plätzen noch machen, die noch offen sind. Also da gibt's dann ja auch diverse Möglichkeiten, wie man das kreativ gestalten könnte.
Und eine letzte Info, Luke Littler ist für den Laureus Sports Award nominiert in der Kategorie Breakthrough of the Year. Und seine Kontrahenten um diesen Preis sind unter anderem Desiree Doué, der Paris Saint-Germain zum Champions League-Titel in München geschossen hat, und Lando Norris, Formel 1 Weltmeister. Schon krass, in welchen Sphären sich hier ein Dartspieler bewegt. Ehemalige Gewinner, um es nur mal zu droppen, sind zum Beispiel ein Andy Murray, ein Rafael Nadal, ein Carlos Alcaraz oder der Golfer Rory McIlroy, Lewis Hamilton, Jude Bellingham, Lamine Jamal. Das ist schon Wahnsinn, dass Luke Littler in einem Atemzug ist mit Lando Norris. Komplett irre und zeigt, wie golden wirklich dieser Junge für die Sportart Darts ist, für die PDC.
Ja, ist schon Wahnsinn. Aber ich meine, ich habe es ja auch in der letzten Folge mit Jan besprochen und so weiter zu diversen anderen Themen. Darts wird jetzt eben Mainstream. Darts ist auf dem besten Weg, Mainstream zu sein. Und das sehen wir hier eben immer mal wieder an Littler mit den Nominierungen für solche Awards. Damals mit der hier, was war es, Forbes 30 Under 30 Liste und so weiter und so fort. Deswegen, das siehst du eben auch an den Sponsoren, die Littler mittlerweile akquiriert und ranholt. Das sind ja auch nicht die typischen Dartspieler-Sponsoren. Letzte Woche in der Folge mit Jan habe ich auch die Frage hier aufgemacht und auf Social Media gestellt, was sich hinter den ominösen German Open versteht. Und damit sind wir jetzt bei der Frage der Woche angelangt, was sich dahinter versteckt. Drei Optionen haben wir zur Auswahl in den Raum geworfen. Option 1 hatten wir, es ist ein neues Turnier wie die UK Open. Oder was Ähnliches in dieser Form. Option 2, das ist die European Darts Championship. Und Option 3, das ist die Super League. Und abgestimmt wurde bei uns auf Instagram wie folgt. 59% sagen, das ist ein neues Turnier, welches dann ab nächstem Jahr ins Leben gerufen werden wird und bei Sport1 übertragen wird. 32% sagen, das ist die European Darts Championship in Dortmund, und 9% haben gesagt, das ist die Super League. Kevin, was glaubst du denn? Welcher dieser Gruppe gehörst du denn an?
Es spricht alles dafür, dass es sich tatsächlich um ein neues Turnier handelt. Bin gespannt. ob eines der beiden schon jetzt bestehenden Majors auf deutschem Boden dann den Austragungsort wechselt. Aus meiner Sicht würde sich der World Cup of Darts dafür anbieten. Aus meiner Sicht wäre sogar ideal, dieses Turnier in verschiedene Austragungsländer zu packen. Vielleicht mal 2 Jahre in Polen, 2 Jahre in Wales, 2 Jahre mal in Nordirland oder in Irland, wo gar nichts mehr ist seit Jahren. In Österreich wäre er eigentlich perfekt, daraus ein Wandervogelturnier zu machen, und dann wären die German Open was Neues. Ich glaube allerdings nicht, dass es sich dort um eine UK Open 2.0 Veranstaltung handelt, weil, seien wir ehrlich, also der Begriff Open wird ja eh inflationär benutzt und ist, glaube ich, kein Rückschluss auf die Turnierart. Kollege Adrian Geiler ist sich auch sehr sicher, dass es sich dort um ein neues Turnier handelt, und ich würde da ins gleiche Horn blasen, spricht alles dafür. Und eben auch die 60%, die sich dafür entschieden haben, sind auch so ein kleiner Verweis darauf, glaube ich, dass die Leute da schon mit einem neuen Turnier rechnen können.
Ich gehe nicht mit der Masse.
Oh!
Ich gehe mit der kleinsten Gruppe. Ich glaube, das ist die Super League, und jemand in der Redaktion hat ein bisschen geschlafen, als er das betitelt hatte. Und dementsprechend wurde die Super League als German Open betitelt, und dann wurde es als nicht wichtig genug beachtet in dieser Pressemitteilung, das zu korrigieren. Ich glaube, das ist die Super League, weil die ist ein fester Bestandteil bei Sport 1 in der Übertragung im Turnierkalender. Sport 1 ist bei der PDC Europe für die Next Gen und für die Super League eben auch da exklusiver Medienpartner, und die hat mir in der Auflistung der zu übertragenden Turniere gefehlt, und deswegen glaube ich, dass es einfach jemand ist, der die Super League falsch betitelt hat und dass es sich dabei um die Super League handelt. Ist viel uncharmanter als ein neues Turnier. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht recht habe, aber ich glaube, so wird es sein.
Das wäre spannend. Also wir werden das natürlich hier weiter beobachten, schauen mal, ob wir da jetzt so in den nächsten Wochen vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, werden auf jeden Fall uns mal ein bisschen auf die Lauer legen, um es so auszudrücken. Ne? Also wir können ja mal ein bisschen Nachforschung betreiben. Und an der Stelle würde ich sagen, gibt es jetzt den Übergang zur neuen Frage der Woche hier bei Checkout, dem dartsline.de Podcast.
So machen wir's. Und jetzt in dieser Woche sogar noch eine kleine Besonderheit, denn die neue Frage der Woche beantworten wir beide ja eigentlich immer erst, nachdem die Frage gestellt wurde, und dann beantworten wir das in der nächsten Woche, wenn wir auch die Infos schon haben von den ganzen Leuten auf Social Media, die dort abgestimmt haben, von den Hörern. Aber in dieser Woche beantworten wir das jetzt schon, denn die Frage bezieht sich auf die UK Open, und die ist es ist spannend, diese Frage im Vorfeld der UK Open zu diskutieren, nicht nur im Nachgang. Und die neue Frage der Woche, für die ihr jetzt auf Instagram gehen könnt, bei uns checkout_podcast, findet ihr in den Shownotes, wo ihr mit uns diskutieren könnt, eure Meinung dalassen könnt, was ihr dort denkt, was euer Wunschszenario ist. Die neue Frage lautet: Wenn du eine Sache an den UK Open verändern könntest, was wäre es? Kevin, hast du 1, 2 Punkte? Willst du dich im Nachgang auf einen festlegen? Was schwebt dir vor?
Wir fordern ja von unseren Hörern auch, dass sie sich auf einen Punkt festlegen, und deswegen gehe ich mit gutem Beispiel voran. Es wären allerdings mehrere. Ich habe jetzt lange überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass mir am wichtigsten wäre, wo ich glaube, das würde dem Turnier am meisten helfen, wenn die Topstars, sprich auch die Top 32, auch in der ersten Runde an den Start gehen müssten. Und dafür gäbe es 2 Möglichkeiten. Die langweiligere Variante wäre, das Turnier bei 3 Tagen zu belassen. Dann bräuchte man allerdings ein 128er cleanes Teilnehmerfeld, weil ansonsten kannst du ohne Freilose nicht arbeiten. Deswegen einfach, ganz stumpf, alle Tourcard-Holder spielen dieses Turnier und sonst niemand. Hätte natürlich dann den Verlust der Rileys Qualifier zufolge, der Challenge-Tour-Qualifikanten und so weiter und so fort, würde ich für verschmerzbar erachten, wenn man dafür dann eben schon in der ersten Runde absolute Top-Duelle bekommt, wenn man dafür in der ersten Runde an Bord 3 irgendwie, keine Ahnung, Matthias Ehlers gegen Michael van Gerven bekommt.
Nicht Variante schon wieder.
Variante 2 wäre, einfach eine größere Revolution der UK Open. Du bräuchtest eigentlich einen Tag mehr, weil es wäre ein 256er-Feld. 128 Tourcard-Holder, du bringst irgendwie von den Touren 16 statt 8 Spieler rein, vielleicht noch welche von Übersee, so ein bisschen wie beim World Masters, dann bräuchtest du allerdings wirklich einen Anreiz, dass die Spieler kommen, sprich Startgeld ab der ersten Runde, machst noch ein paar mehr Qualifikanten. Ich brauche auch ein paar mehr wilde Qualifikanten, ehrlicherweise. Mittlerweile setzen sich da eigentlich, in diesem Jahr geht sogar, setzen sich ja da Spieler durch, die arrivierter sind als manche Tourcard-Holder. Und long story short, mir am wichtigsten wäre, ab der ersten Runde alles möglich und dementsprechend keine Setzlisten, keine pre-seeded Qualifier. Alle haben gleich langen Weg bis zum Titel.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Können wir genauso machen, unterschreibe ich sofort. Da müssen wir nur das Turnier umbenennen und aus England rausnehmen. Weißt du, wie wir das Turnier nennen können?
German Open?
Ja, richtig. Nein, also ich verstehe deinen Punkt. Es waren jetzt natürlich viele Änderungen. Da hast du jetzt so ein bisschen hier, ne, also hast 3 Wünsche frei gehabt und mit dem ersten nochmal 10 Wünsche mehr gefordert.
War so ein bisschen so, wie wenn vor so einer Wahlarena Politiker haben nochmal irgendwie Zeit für das Abschlussstatement und sollen eigentlich nur einen Punkt unterbringen, aber versuchen nochmal alles miteinander zu verwursten. Ja. Gebe ich dir den Punkt. Sorry.
Alles gut. Ich finde insbesondere den Punkt spannend, das Ganze dann auf 256 Spieler auszuweiten. Nur 128 Tourkarteninhaber fände ich persönlich ein bisschen langweiliger. Dann hätte ich gerne den Random-Faktor. Dann hol doch von sowohl der Challenge-Tour als auch, also du holst 128 weitere Spieler dazu, dass du es mit 256 machst. Und dann holst du sowohl von der Challenge-Tour als auch von der Development-Tour die Top 32 jeweils mit dazu. Und das aber, nachdem nur ein Wochenende stattgefunden hat, so wie jetzt auch. Und dann kann dir halt auf der Development Tour halt mal ein akzeptables Wochenende reichen, um noch zu den UK Open zu kommen. Fände ich zum Beispiel auch irgendwie, dann hast du diesen Random-Faktor mit dabei und holst du noch 32 von Übersee und 32 Rileys-Qualifikanten. Und dann hättest du da wirklich ein richtiges Brett, aber dann muss es natürlich länger gehen als 3 Tage. Du hast jetzt schon wirklich viele Punkte angesprochen. Mehr Teilnehmer, mehr Tage, Topstars als Runde 1 mit dabei. Ich hätte sonst auch gesagt, mein wichtigster Punkt für mich wäre Topstars ab Runde 1 mit dabei, weil du das jetzt aber schon gesagt hast, schwenke ich ein bisschen um und ich nehme einen Punkt, den ich natürlich aus einer anderen Sicht, einer anderen Rolle, der Managementrolle, der Spielerrolle so ein bisschen noch mit mehr sehe. Für mich dann, wenn ich mich auf einen Punkt festlegen muss, Preisgeld für Verlierer in Runde 1. Es ist ein Major-Turnier, Es ist der Anspruch, hatten den Anspruch, ein Major-Turnier zu sein, und dann lass nicht Spieler für potenziell 0 Pfund von wo auch immer in der Welt zu den UK Open kommen. Also es muss quasi ein Antrittsgeld bei den UK Open geben.
Wer bei einem PDC Major dabei ist, wer sich dafür qualifiziert hat, muss ins Preisgeld kommen. Ja, bin ich bei dir. Also es kann nicht sein, dass du erst ein Spiel gewinnen musst, wenn du hier in Runde 1 einsteigst, weil auch die Tourcard Qualifikanten, die natürlich gesetzt sind in diesem Turnier. Sie haben sich ja über die Q-School, über die anderen Wege schon das Recht erspielt, dabei zu sein. Das war ja schon ein Qualifikationsweg. Und dementsprechend, ja, sollte man dran schrauben. Aktuell ist es so, zweite Runde bringt Geld, 1250 Pfund, 2000 für die dritte Runde. Und wer es in die Runde der letzten 64 schafft, steht bei 3000. Interessant wird's dann, wenn du im Samstag bist, dann hast du schon 7,5 sicher. Und wir sprechen jetzt über die Auslosung der ersten drei Runden. Wir wissen ja, es wird am Freitag ein sehr, sehr wilder Tag, der wildeste Darts-Tag des Jahres vielleicht. Denn es wird an 8 Boards gleichzeitig gespielt. Man kann alles schauen. 6 Boards sind wirklich ja ganz, ganz wild, ohne Kommentar im PDC-Stream. Dann gibt es die zweite Stage. Das ist diese, wie heißt die noch, Red Spa. So, ne? Genau. Da spielen auch sehr viele Deutsche am Freitag. Die Ansetzungen sind ja schon raus. Und dann gibt es die Main Stage. Und ja, alles gleichzeitig lohnt sich. Habe ich im letzten und im vorletzten Jahr tatsächlich so ein bisschen auch hinbekommen über verschiedene Bildschirme und sich dann so die Tabs minimiert und so, dann geht das. Ist wild, man verliert allerdings den Überblick. Um den Überblick jetzt bestmöglich zu verschaffen, gehen wir jetzt mal die Auslosung durch. Und zwar habe ich das Ganze in Sektionen geteilt, also in 32 Sektionen. Manchmal haben wir mehrere Spieler in einer Sektion, manchmal allerdings gibt es auch nur 2 Spieler in einer Sektion, und damit fangen wir jetzt auch einfach an. Sektion 1 beginnt erst ab Runde 3, also es geht jetzt darum, 32 Spieler zu finden, die zu den Top 32 sich dazugesellen, und Sektion 1 ist einfach ein einziges Spiel, Karel Sedlacek gegen Raymond van Barneveld, ein Drittrundenspiel. Und man muss ja so klar sagen, Sedlacek ist der klare Favorit.
Ja, ist eine 95-5-Sektion für mich aktuell.
Anders sieht's aus, Sektion 2, Ricky Evans gegen Brendan Dolan. Für mich Ricky Evans leicht vorne. Deine Einschätzung?
Ja, 50-50 oder 55-45, so um den Dreh. Also Evans leicht favorisiert, aber ja, Evans halt auch so ein Auf und Ab. Dann hatten wir die Thematik mit seiner Hand und so weiter, mit seinen Krämpfen und so. Brendan Dolan sehe ich nicht mehr allzu stark, aber ist auch irgendwie so ein Evergreen, darfst du nie unterschätzen. Offene Sektion.
Jetzt wird spannender, jetzt wird's ja, ein bisschen wilder. Sektion Nummer 3 beginnt in Runde 1 mit Labanauskas gegen Callum Francis. Der Sieger spielt gegen Max Zerwinski in Runde 2, und der Sieger dieses Duells spielt in Runde 3 auf der Mainstage gegen Peter Wright. Wer macht's?
Ich habe vorhin mit Max gesprochen, und wir sind beide nicht ganz unglücklich mit der Auslosung, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass sich Darius Labanauskas in der ersten Runde durchsetzen wird. Labanauskas zum Auftakt für Max ist kein einfaches Los, aber ist auch kein unlösbares Los. Also Labanauskas spielt jetzt auch nicht immer so wie gegen Littler bei der WM. Deswegen, da kann was für Max gehen. Das ist eine Partie, die er potenziell gewinnen kann, auf die er selber auch jetzt nicht negativ drauf schaut. Und dann gegen Peter Wright auf der Mainstage, um in quasi dann die vierte Runde in das Hauptturnier der UK Open reinzukommen, ist sicherlich auch nicht die schlechteste Auslosung, ne?
Also ja, vor deswegen, allen Dingen wäre es ja krass, einfach Mainstage spielen zu können, ne? Also ist es generell ja,
Gegen Wright ist doch auch noch richtig was drinne. Müssen wir uns ja nichts vormachen.
Auch das, also deswegen ist so ein bisschen so eine Arno-Merck-WM-Auslosung, ne? Also wo man sich ein bisschen was vorstellen kann. Ich denke, Labanauskas wäre favorisiert gegen Max Zerwinski, aber Max ist der Spieler, der eben nicht neu wieder auf der Tour ist sozusagen. Er steht schon in Runde 2. Und das ist ja eigentlich mal eine ganz schöne Ausgangslage, weil die hat er so nicht auf der Pro-Tour. Er muss immer mindestens ein Spiel gewinnen oder bei einem ET-Qualifier sogar mehrere Siege holen. Er hat jetzt aber eine aufsteigende Form, kann vielleicht dann auch ein bisschen beruhigter reingehen, weil 1250, die sind ja schon mal im Sack. Dann spielt es sich ja vielleicht ein bisschen leichter. Also ich freue mich sehr auf diese Sektion. Bin gespannt auf Max Czerwinski.
Komm, ich sag, er kommt sogar durch. Ich sag, er kommt in dieser Sektion durch.
Also, wir gehen auf Gurke einfach mal, oder? Also einfach mal die Gurkenbrille aufgesetzt und hier Czerwinski durchgetippt. Wir wollen es doch alle sehen. Wir wollen natürlich aus deutscher Sicht auch in Sektion 4 hier in Deutschen vorne sehen. Da haben wir nur ein Spiel, Runde 3, Ricardo Pietrzko gegen Kevin Dutz. Ist für mich Kevin Dutz aber deutlicher favorisiert als jetzt ein Peter Wright es gegen Labanauskas oder Czerwinski wäre. Aus meiner Sicht aktuelle Form. Dutz ist ein Topspieler aktuell.
Ja, der ist gut drauf, der hat eine gute Form bei den Players Championship Turnieren gezeigt. Ricardo und Minehead, insbesondere die kalten UK Open, waren noch nie Freunde. Ich sag, Kevin Dutz geht da durch.
Ich bin aktuell leider so gepolt, dass ich hier noch keinen Deutschen weitersehe. Martin Schindler steht ja schon in der Runde der letzten 64 als Top 32 Spieler, aber bislang sieht es doch eher schwierig aus meiner Sicht. Und das setzt sich so ein bisschen fort in Sektion 5. Da wartet Gabriel Clemens in Runde 3 nämlich auf folgenden Spieler, entweder Sebastian Białecki oder Christian Kist. Ich tippe, es wird Białecki und das könnte auch eine hohe Hürde werden. Mit der deutschen Brille sage ich, Clemens macht es irgendwie, ne? Aber ich glaube, das könnte ein hochklassiges Spiel werden. Also würde mich nicht wundern, wenn beide 95 plus spielen.
Ja, ist eine 50-50-Partie für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt für mich drei Szenarien. Und das Szenario 1 heißt Białecki, das zweite Kist, das dritte Clemens. Also wow.
Stark.
Ja, aber ja, danke.
Diese Analysen also, hören Sie nur hier.
Also Szenario 1, Białecki nimmt die gute Form der letzten Wochen mit und setzt sich hier durch. Kann ich sehen, dass er beide Partien gewinnt. Ich kann sehen, dass wenn Kist gegen Białecki zum Auftakt gewinnt, dann muss bei ihm ein gichtfreier, guter Tag am Start sein. Und dann kann er auch Clemens gefährlich werden. Es kann aber auch sein, dass Gaga sich hier gegen Białecki dann mit so einem 6-3 oder so durchsetzt. Also ist für mich tatsächlich relativ offen, wenn ich ehrlich bin. Also ja, Gaga wär schön, aber
ich bin am Ende knapp bei Gaga, weil ich sage, er muss wenigstens nur ein Spiel gewinnen. Deswegen ist
knapp,
er so.
Ich bin knapp vorne bei Białecki.
Okay. Lassen wir so stehen, dann haben wir Sektion 6, ist schnell gemacht. Halbrechts gegen Barry ist ein Drittrundenspiel, also klares Shootout ist irgendwie auch so ein Duell, das habe ich schon 840 Mal gesehen. Das holt mich jetzt
auch
irgendwie
egal
nicht ab. Ja, genau, deswegen Sektion 7, die ist interessanter. Pascal Rupprecht in Runde 1 gegen Jensen Walker. Der Sieger spielt gegen Cam Crabtree und der Sieger dann gegen Joe Cullen ist für die deutsche Brille fast unlösbar da durchzukommen. Also das wäre wilder als ein Czerwinski Viertrunden-Call, weil es auch drei Siege bräuchte. Und vor allen Dingen eigentlich schon gegen Jensen Walker ist für mich Pascal Außenseiter.
Ja, ist ein super schwieriges Draw, muss man ehrlicherweise sagen. Walker nicht einfach zu spielen, Crabtree nicht einfach zu spielen und Cullen noch weniger einfach zu spielen. Am Ende glaube ich, Cullen setzt sich hier durch, aber kann theoretisch auch jeder werden, aber Rupprecht für mich vierter Favorit, um sich hier durchzusetzen, um es positiv zu formulieren.
Sektion 8, Lukas Wenig favorisiert gegen Menzo Suljovic, Punkt.
Ja, Ende.
Sektion 9, Jimmy van Srie gegen Tom Bissell. Tom Bissell stand schon in einem Halbfinale in diesem Jahr. Van Srie, über jeden Zweifel erhaben, Topspieler, hat sich jetzt schon im ersten Tourcard-Jahr hier in Runde 2 vorgespielt. Und gewinnt er gegen Bissell, kommt zum niederländischen Duell mit Niels Sonnefeld. Ist eine Hardcore-Sektion. Also, dass nur einer es durchschafft, ist schon heftig. Könnte für Sonnefeld früh vorbei sein. Also, das ist eine Scheißauslosung aus niederländischer Sicht.
Kann jeder werden, würde mich nicht wundern. Ich bin am Ende doch bei Niels Sonnefeld. Ich glaube, dass seine Konstanz und so ein Ticken mehr Erfahrung auch bei Major-Turnieren hier überwiegen wird.
Sektion 10, kompliziert. Wir haben zwei Erstrundenduelle. Scott Waits gegen Jeffrey Sparidans, für mich favorisiert. Sparidans noch gar nicht angekommen. Chris Landmann gegen Nathan Potter, für mich favorisiert. Dann die Sieger gegeneinander und der Sieger dann gegen Connor Scott. Um es am Ende aber kurz zu machen, Scott gewinnt das eine Spiel dann gegen egal wen.
Ich sag Chris Landmann.
Okay. Sektion 11, auch wieder hochkompliziert. Sam Spivey gegen Kyle Gilding. Alexander Merks gegen Yannis Barkhausen. Sieger Spivey Gilding gegen Max Hopp. Sieger Merks Barkhausen gegen Marvin van Velzen. Sieger Spivey Gilding Hopp gegen Sieger Merckx Barkhausen van Velzen. Am Ende macht's Max Hopp und wir setzen einen Punkt hinter, oder?
Ja, machen wir einen Punkt X.
Gut. Ron Meulenkamp in Sektion 12 in Runde 1 gegen Samuel Price, der Sieger gegen Adam Warner und der Sieger gegen Jeffrey de Graaf.
Jeffrey de Graaf. Punkt.
Sektion 13, Titus Karnik gegen Jim Long, Sieger gegen Kellen Ritz. Ich tippe, es wird Long gegen Ritz. Ich könnte mir Long vorstellen, er ist gar nicht so schlecht
Mann.
Drauf.
Ja.
Da geht was.
Ja, sehe ich auch. Sehe ich, dass er vielleicht dann in einer engen Partie den längeren Atem hat.
Sektion 14, Rob Owen gegen Stefan Henderik, dann Daryl Pilgrim gegen Bo Greaves, beides sind Zweitrundenduelle, also Bo Greaves im ersten Tourcard ja direkt in Runde 2, Sieger gegeneinander, ja, man kann nur hoffen irgendwie, dass es Bo Greaves wird, damit wir da vielleicht nochmal Greaves gegen Humphreys oder sowas bekommen in der vierten Runde wie im letzten Jahr, aber es ist eine schwierige Sektion, also Pilgrim ist jetzt auch ein schwieriges Los fürs erste Match und dann Rob Owen. Der ist auch garstig, der ist giftig, also kann jeder werden außer Henderik.
Ja, gehe ich mit. Am Ende glaube ich aber, dass es Greaves werden wird und ja, Punkt.
Jetzt wird's hier ein deutsches Hauen und Stechen in Sektion 15. Runde 1, Elas gegen Kraft, Gotthard gegen Daniel Lee, die Sieger gegeneinander und der Sieger gegen Nico Springer. Also wenn hier kein Deutscher durchkommt, dann mache ich glaube, dann mache ich den Fernseher aus. Also wenn Daniel Lee diese Sektion übersteht gegen Elas, Kraft, Gotthard und Springer, also das wäre schon sehr, sehr bitter.
Ja, ich sag, ich glaube, Nico wird's machen. Also
hat nur ein Spiel.
Ja, hat nur ein Spiel und man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt komplett die deutsche Brille absetzt und du schaust jetzt nur auf die aktuelle Form von den letzten Wochen, was die ganzen Spieler bislang gezeigt haben und was sie so spielen, dann ist das für Nico auch wirklich eine dankbare Auslosung.
Definitiv, das werden Ryan Meikle und William O'Connor nicht sagen. Die treffen nämlich im direkten Duell in Sektion 16 um den Einzug in die vierte Runde aufeinander. Ist so ein bisschen Halbrechts-Barry 2.0, ist mir auch relativ wurscht, ehrlich gesagt.
Ist mir auch egal, kann auch jeder werden. O'Connor leicht favorisiert, aber beide werden, um es ganz vorsichtig zu sagen, für den weiteren Turnierverlauf keine große Rolle spielen. Und am Ende werde ich Lügen gestraft und O'Connor steht im Halbfinale.
Selbstverständlich. Sektion 17, Jack Todd gegen Carl Snaith, Sieger gegen Adam Lipscomb und Sieger dann gegen Nick Kenny. Ich würde mit Lipscomb gehen jetzt einfach, aber hier ist auch Raum für Überraschung.
Ja, ich bin auch bei Lipscomb, aber kann auch alles passieren, stimmt.
Sektion 18, Aiden Kirk gegen Mervyn King, Patrick Williams gegen Simon Stevenson. Andy Bolton wartet auf den Sieger von Kirk King und Cor Decker wartet auf den Sieger von Williams Stevenson und die Sieger dann gegeneinander. Ich habe völlig den Überblick verloren, sage am Ende, Mervyn King wäre doch ganz cool, oder? Aber es kann auch irgendwie jeder werden, wirklich jeder.
Kann jeder werden, ich bin bei Cor Decker. Aber ist auch eine Sektion, die jetzt auch keine große Rolle spielt. Und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich.
Sektion 19, Michael Unterbuchner gegen Rusty Jake Rodriguez, Neil Wild gegen Henry Coates, Unterbuchner Rodriguez, Sieger gegen Kaifenhofen in Runde 2, Sieger Wild Coates gegen Adam Paxton, Sieger gegeneinander. Paxton spielt gar nicht so einen schlechten Pfeil aktuell, hat Schindler schon, glaube ich, zweimal geschlagen. Kaifenhofen irgendwie so der logischste Name, aber irgendwie würde ich auch Unterbuchner hier was zutrauen.
Ja, da ist was drin. Also gegen Rusty keine undankbare erste Auslosung, finde ich. Dann Kaifenhofen ist jetzt nicht einfach zu bespielen. Hat letztes Jahr übrigens Zawinski geschlagen bei den UK Open, weiß ich noch. Ja komm, ich sag Unterbuchner.
Sektion 20, auch hier wieder einmal die deutsche Brille aufgesetzt. Van der Velde gegen Tweddle um den Einzug in Runde 2 um ein Match gegen Leon Weber ist für mich ziemlich hart, die Auslosung für Leon. Ja. Beide Spieler, Tweddle und Van der Velde, sind richtig gut und würde ich tendenziell eher leicht vorne sehen. Und dann müsste er auch noch an Mario van den Bogarde vorbei, der eigentlich aktuell der beste Belgier ist. Also von daher, Leon Weber in Runde 4 wäre schon eine dicke Überraschung.
Ich sag Julian Van der Velde.
Bräuchte 3 Siege, wäre auf jeden Fall ein tiefer Run. Sektion 21 ist schneller erzählt. Alan Suter gegen Richard Veenstra um den Einzug in die vierte Runde. Ich bin bei Veenstra, aber ist 50-50 völlig egal auch.
Ja, Sektion 22, komm, ich moderiere auch mal eine an, danach darfst du wieder weitermachen. Adam League gegen David Sharp in der ersten Runde. Sieger davon spielt gegen Greg Ritchie und Sieger aus der Partie dann gegen Mickey Menzel. Mickey Menzel, Fragezeichen, Punkt.
Ausrufezeichen Mickey Menzel. Ich bin wirklich ein bisschen beschämt, dass Mickey Menzel diese absolut kultige Sektion so ein bisschen zerstört. Weil am Ende wird Menzel sehr wahrscheinlich durchkommen gegen egal wen. Aber irgendwie fände ich alle anderen Spieler interessanter. Vielleicht ja. Adam League, der spielt gar nicht so schlecht. Bräuchte aber ja. 3 Siege.
Hat ein wildes Trikot.
Ja, in der Tat. Sektion 23, Clive Langford gegen Stephen Rosney. Stephen Burton gegen Jake Eichen. Sieger gegeneinander. Sieger dann gegen Tricol. Ach du, Jiminy. Am Ende Burton oder Tricol, sage ich. Aber ist Tricol. Auch wirklich Hornberger Schießen Deluxe. Sektion 24 ist jetzt Endgegner, weil da haben wir 4-mal erste Runde. James Beaton gegen Arno Merck, Sean Ryan gegen Tom Sykes, Zietze Lapp gegen Ted Evans, Christo Reyes gegen Graham Usher. Merck müsste im Falle eines Sieges gegen Ryan oder Sykes spielen. Lapp Evans gegen Sieger Reyes Usher am Ende. Also Reyes ist der größte Name hier, ne? Aber für Arno ist es jetzt auch kein unlösbarer Baum, ne?
Ich bin irgendwie bei Zietze Lapp.
Zietze Lapp wäre wirklich sehr, sehr interessanter Call. Tom Sykes würde ich auch nicht unterschätzen hier. Hier kann fast jeder durchkommen.
Ja, ist eine wilde Sektion, muss man ehrlicherweise sagen.
Wirklich weniger wild die 25, was sagst du da?
Gavlas gegen Dudeney, Sieger dann gegen Madas Rasma.
Gavlas?
Rasma.
Okay. Sektion 26. Jamai Vandenheerik gegen Graham Hall, Sieger gegen Dominik Grüllich, Sieger dann gegen Justin Hood.
Ist nicht easy für Domi, ne? Also erst schon potenziell, sag ich jetzt mal, Vandenheerik, dann Hood. Oh, eklige Sektion. Ich bin bei Hood.
Ja, Hood. Hü und Hot aktuell, ne? So ein bisschen die Leistung. Natürlich klarer Favorit. Geht aber für einige Spieler was. Am wenigsten würde ich gerade Vandenheerik sehen. Den sehe ich sogar gegen Hall verlieren. Ist aber für den weiteren Verlauf der UK Open wahrscheinlich eher wenig relevant. Sektion 27, Ryan Branley gegen Oliver King. Das ist auch ein Duell für Feinschmecker, genauso wie Philipp Bereza gegen Rhys Griffin. Branley King spielt gegen Brooks, Bereza Griffin gegen Lukasiak. Oh. Ich glaube, hier wird sich ein Rhys Griffin was ausrechnen können. Brooks aber für mich favorisiert im gesamten Draw, also in der Sektion.
Ja, ich bin bei Bradley Brooks. Also, und am Ende ist es Oliver King oder Philipp Berescha.
Dann mach mal gerne weiter mit unserem Schweizer Kollegen Stefan Belmont in 28.
Erste Runde gegen Charlie Manby. Dann haben wir noch Tyler Thorpe gegen Pero Ljubic. Sieger dieser beiden Spiele spielt gegeneinander und Sieger aus der Partie spielt dann gegen James Harrell. Oh, also kann sowohl für Belmont als auch für Manby was gehen, auch wenn sie 3 Spiele gewinnen müssten, um da durchzukommen, ne?
Also der Sieger aus Belmont, Manby, hat für mich eine gute Chance, wenn er sich so ein bisschen eingespielt hat. Am Ende wird's James Howell und Langwald uns damit ein bisschen, aber Belmont Manby find ich ganz geil, wenn es einer dann auch hier in den Abend schafft. Sektion 29, Thomas Lovely gegen Shane McGurk, Sieger gegen Martin Lukman. Ist für mich McGurk favorisiert.
Ja, gehe ich auch mit Shane McGurk. Sektion 30, Danny van Treib gegen Scott Campbell in der ersten Runde, Sieger davon gegen Danny Olde-Kalter, Sieger daraus gegen Ian White. Danny van Treib?
Hier wird keiner unzufrieden sein mit dieser Sektion. Ian White, auch ein schlagbarer Spieler aus dem Bereich der dritten Runde. Also von daher, ja, gebe ich dir von mir aus. Vielleicht auch Olde-Kalter. Am Ende langweiliger Tipp, Ian White. Sektion 31.
Louis Peirce, erste Runde gegen Neil Cullerton. Dann haben wir Owen Bates gegen Jorik Hofkins. Dann haben wir den Sieger aus Peirce Cullerton gegen Victor Tingström, den Sieger aus Bates Hofkins gegen Wesley Plaisir und die Sieger aus den zuletzt genannten beiden Partien gegeneinander. Wesley Plaisir, irgendeine Chance für Hofkins?
Ja, würde ich nicht komplett ausschließen. Überraschungssieg gegen Bates landen. Also vierte Runde wäre schon ganz, ganz wild. Ich sage, am Ende bekommen wir Owen Bates gegen Neil Cullerton um die vierte Runde und Owen Bates macht's.
Das ist schon ein wilder Call, dass weder Plaisir noch Tingström in das Entscheidungsspiel kommt.
Tingström sehe ich nicht irgendwie. Also auf jeden Fall sehe ich Tingström nicht durchkommen in Runde 4 und Plaisir sehe ich jetzt einfach mal überraschenderweise gegen Bates verlieren.
Ja, okay. Letzte Sektion, Sektion 32. Benjamin Pratnemer gegen Callum Goffin, Samuel Whittaker gegen Geoffrey Deswaan. Die Sieger aus diesen beiden Partien gegeneinander und der Sieger davon dann gegen Scott Williams. Ist was drinne für Geoffrey Deswaan?
Ja, würde ich sehen. Das Spiel gegen Scott Williams würde ich auch gerne sehen, um es so auszudrücken. Auch Callum Goffin würde ich nicht unterschätzen. Pratnemer gegen Goffin ist 50-50 aus meiner Sicht. Einzig Samuel Whittaker wäre für mich eine Sensation, wenn wir ihn in Runde 4 sehen.
Ja, Pratnemer für in Runde 4 wäre für mich auch eine Sensation.
Ja, muss man so klar sagen. Erstes Tourkartenjahr, ne? Aber gegen Goffin, das kann er schon gewinnen. Ja, das waren auch manchmal ein bisschen wankelmütig, aber klar. Also Pratnemer ab Runde 2 dann Außenseiter, nominell. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss vielleicht noch die Info, wie es losgeht auf der Mainstage. Mit Belmont gegen Manby nämlich, danach Sam Spivey gegen Kyle Gilding. Also das ist jetzt so das Spiel, weil ich es am wenigsten auf der Mainstage erwartet hätte, aber gut. Biowetzki gegen Kist, Van Sri, Bissell, Pilgrim, Greaves, dann Ruprecht oder Walker gegen Crabtree, Sedlacek gegen Barney, Evans gegen Dolan und zum Abschluss Mainstage Wright gegen Savinski, Labanauskas oder Francis. Wir hoffen natürlich alle auf ein schottisch-deutsches Duell. Und damit würde ich sagen, machen wir die UK Open Vorschau. Der Blick auf die vergangenen Tage und Wochen in der Dartswelt, machen wir den Deckel drauf auf diese Folge. Hat viel Spaß gemacht. Hat noch ein bisschen gedauert, um wieder reinzukommen hier mit ein bisschen Jetlag, muss ich fairerweise sagen. Aber ich hoffe, dir auch ohne Jetlag, weil du jetzt ja nicht Skifahren warst in Patagonien, hoffe ich, war es trotzdem ganz okay.
Ja. Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man könnte jetzt denken hier, wenn man die ganzen Namen gehört hat, die UK Open, dass das hier so eine super vernördete Folge gewesen war. Aber für uns beide war das quasi wie so ein normales Telefonat auf den Donnerstagmorgen so einfach, ne?
Ja, absolut. Also, ne? Also wir sind jetzt nur mal über 100 Namen durchgegangen, schätzungsweise. Ja. Aber das macht ja auch irgendwie aus, ne? Und wir hoffen, ihr wisst das dass wir hier...
Machen wir ja nach jeder Auslosung der Challenge-Tour einmal so mit dem kompletten Draw.
Genau, wir machen jetzt ab sofort jeden Tag einen Podcast. Gut, also der Ausblick zum Abschluss ganz kurz. Premier League am Donnerstag in Cardiff live bei unseren Freunden von Sport1. Genauso die gesamten UK Open bei Sport1 zu sehen und dann im Sport1 Stream zu sehen. Die Next Gen in Hildesheim. Next Gen Events 5-6. FA Cup Modus am Samstag, Sonntag Double in, Double out und ich freue mich sehr, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Next Gen befinden wir uns zur gleichen Zeit am Turnierort. Also dein drittes Mal Next Gen, glaube ich, ne? Und zum ersten Mal bin ich auch dabei und kommentiere.
Viertes Mal
sogar. Mhm. Also ich freue mich sehr drauf und hoffe natürlich auf ganz wilde Ergebnisse, die dich irgendwie in die Streaming-Matches spülen. Also das wäre natürlich mir ein inneres Blumenpflücken. Stell dir das mal vor. Imagine the scenes, würden die Engländer sagen.
Ja, wäre schon wirklich wild. Ist auch ein Szenario, was ich auch sehr schön finden würde. Aber um ganz ehrlich zu sein, müsste da dann ergebnistechnisch schon noch ein bisschen was passieren. Oder ich krieg die Wattenberg Wildcard für den Stream. Die würde ich dann natürlich auch annehmen.
Also Next Gen am Wochenende in Hildesheim parallel zu den UK Open sehr zu empfehlen. Und die nächste Folge von Checkout, die gibt es dann Anfang nächster Woche. Wir werden dann am Montag im Tagesverlauf aufnehmen. Entweder Montagabend oder spätestens Dienstag früh ist die neue Folge dann am Start. Es gibt allerdings vorher natürlich noch Ende dieser Woche, also am Freitag, die Patreon-Folge, die keine Patreon-Exklusivfolge ist in dieser Woche, zur Premier League in Cardiff. Also die werden wir noch zwischenschieben. Deswegen in den nächsten Tagen wieder volle Dröhnung, Checkout der dartsline.de Podcast. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.